Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS1, der Treffpunkt. Habt ihr vielleicht auch schon drüber nachgedacht, meine Damen und Herren, wie es wäre, über euer Leben ein Buch zu schreiben? Ein Buch über all das, was man erlebt hat, also eben Freude und Leid, die eigene Geschichte hat. Die Idee, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, die haben schon viele gehabt. Die wenigsten machen es dann wirklich. Lydia Guir hat es gemacht und sie hat ein persönliches Buch geschrieben über Kinderlosigkeit. Wie sie seinerzeit die Aufgabe angepackt hat und was für Reaktionen das Buch von ihrem Leben ausgelöst hat, das erzählt sie uns gerade nach den Bengals und Manic Monday. Hier im Treffpunkt auf DRS1, Dani Voller am Mikrofon. Schönen guten Morgen allerseits. DRS1, Treffpunkt, über das Buch von meinem Leben, so nennen wir die Sendung heute. Mein erster Gast hat so ein ganzes persönliches Buch geschrieben, das dann auch veröffentlicht worden ist vor ein paar Jahren. Ihre unfreiwillige Kinderlosigkeit hat sie in ihrem Buch thematisiert. Lydia Guir-Bucher, guten Morgen, Frau Guir.
Guten Morgen.
Das ist etwas sehr Persönliches, das dir hier aufgearbeitet hat. Die Kinderlosigkeit, die ich angesprochen habe in dem Buch, das ich geschrieben habe. Was hat euch dazu bewegt, anfangen, ein Buch zu schreiben über so ein intimes, so ein persönliches Thema?
Ja, das ist sehr ein persönliches, ein intimes Thema, wo ich überlegt habe, ob ich überhaupt das Buch schreiben will. Ausgegangen bin ich von dem, dass ich schon früher über das Thema in Zeitungen, Artikel veröffentlicht habe und dann gemerkt, das Thema betrifft sehr viele Frauen und Männer.
Aber gehe ich richtig in der Annahme, Frau Goyet, ihr habt zuerst mal einfach, um selber auch etwas zu verarbeiten, selbst Reflexion auch zu betreiben, habt ihr angefangen zu schreiben?
Die Reflexion hat viel, viel früher angefangen. Erst nachdem ich selber das bei mir reflektiert habe, habe ich mich gewogt, etwas zu veröffentlichen. Ich habe wie müssen dann eine Parallelfigur erfinden, weil ich denke, so etwas Persönliches kann man nicht nur von sich selber schreiben.
Also eine Parallelfigur entwickeln, um auch Grenzen zu ziehen, dass es nicht allzu persönlich, nicht allzu intim wird.
Das ist der Grund. Die Grenzen müssen ja da bewahrt werden. Sonst gibt man wie zu viel von sich preis, wo dann auch nicht nur sich selber betrifft. Man schreibt ja dann auch über Familie, Freundeskreis, Arbeitskollegen. Und darum habe ich eine Figur müssen erfinden, die das gleiche Schicksal erlebt hat.
Ihr habt jetzt Familie angesprochen, Lydia Guier. Das interessiert mich. Habt ihr denn mit euren Leuten, mit eurer Familie, auch die beteiligten Personen, euren Mann natürlich, in erster Linie, habt ihr mit ihnen das besprochen, ob man so etwas überhaupt veröffentlichen würde? Das gehört ja eigentlich so ein bisschen vor die Familie, die Diskussion.
Die Diskussion hat natürlich stattgefunden. Und ohne Einverständnis von meiner Familie, von meinem Freundeskreis, auch vom erweiterten Familienkreis, hätte ich das gar nie gemacht. Und wenn ich vorher gesagt habe, ich habe eine Parallelfigur erfunden, hat das den Grund, dass man eben die Familie schützen kann. Ich habe dieser Hauptfigur ein anderes Umfeld müssen geben, aber die Problematik, die ist natürlich die gleiche.
Also da hätte er nichts müssen erfinden.
Das hat mich ja sehr persönlich betroffen. Da konnte ich aus meinen Erfahrungen schöpfen.
Sagt mir jetzt einfach rein handwerklich gesehen, Lydia Guier, wie seid ihr das angegangen, das Buch zu schreiben?
Ich habe das erste Mal geschaut, ja, gibt's andere Frauen, gibt's andere Ehepaare, die da betroffen worden sind. Und da habe ich gemerkt, dass es sehr viel Ehepaar hat, die das gleiche Problem haben. Ich habe sehr viele Interviews gemacht, sehr viele Gespräche geführt. Und was mich besonders interessiert hat, wie gehen sie in anderen Kulturen mit dem Problem um?
Und all die Gespräche, all die Erfahrungen, die habt ihr einfach mal in ein Notizbüchlein hineingeschrieben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe alles einmal zusammentragen und nachher können wie eine Geschichte daraus zu machen. Das war eine grosse Arbeit und ich kann sagen, ich habe jahrelang an dem gearbeitet.
Habt ihr hier beim Schreiben, beim, sagen wir mal, Basteln an einer Geschichte, Frau Guier, habt ihr hier primär an eure Leserschaft, an die künftige, gedacht? Oder ist es hier jetzt einfach ums Thema gegangen, um euch?
Es ist ums Thema gegangen. Ich habe eigentlich nicht den Blick gehabt auf die Leserschaft. Ich habe gemerkt, ich muss ganz stark bei mir bleiben, beziehungsweise bei dieser Figur, also bei dieser Frauenfigur, die ich dann erfunden habe. Der Blick auf die Leserschaft, die war mir irgendwo wie ein Freund gewesen.
Ist auch nicht jetzt das Wichtigste gewesen für euch, dass das mal veröffentlicht wird, das Buch? Oder ist das dann schon mal Ziel gewesen?
Es ist für mich nicht das Wichtigste gewesen. Für mich ist das Buch schreiben, das Beschäftigen mit dem Thema auch ein Ordnen gewesen, von Gedanken, von all dem, was ich ja gesammelt habe, was ja nicht nur mich betroffen hat, sondern ein Ordnen von den Gedanken von all dem Thema.
Aber Lydia Guier, es war für euch eine Verarbeitung vom Thema?
Es war wie der Abschluss von der Verarbeitung. Es war nicht die Verarbeitung an und für sich, sondern wie die Vollendung dann.
Vollendung ist ein grosses Wort. Was ist es denn für ein Gefühl, ein Teil vom eigenen Leben, so einen zentralen und intimen Teil vom Leben aufgeschrieben zu haben und dann nachher das da drin, ihr habt das Buch mitgebracht, das im 97 rausgekommen ist, ja. Also top aktuell. Lydia Guier heisst darauf, keine Luise, nur die anderen kriegen Kinder. Jetzt hat man das Buch geschrieben und hat das in den Fingern. Was ist das für euch damals für ein Gefühl gewesen?
Das ist schon sehr ein spezielles Gefühl gewesen. Auch im Wissen, dass man jetzt an die Öffentlichkeit tritt. Und das gibt Herzklopfen und noch mehr jetzt natürlich den Herzklopfen gegeben, wenn man Lesungen hat können machen.
Und Reaktionen hat bekommen, die wahrscheinlich sehr intensiv gewesen sind, nehme ich an. Oder jetzt gerade bei diesem Thema, oder, wo auch viele persönliche Geschichten wieder auf euch gekommen sind.
Ich habe sehr viele Reaktionen gehabt und eigentlich bis heute, weil das Thema bis heute sehr aktuell ist.
Lydia Guier also bei uns, die selber mal Lebensgeschichte, einen Teil von ihrer Lebensgeschichte in einem Buch hat rausgegeben. Wer heute in eine Buchhandlung geht, der findet ja meistens eine ganz riesige Auswahl an sogenannten Lebensgeschichten, an Biografie oder wenn man denen will sagen, was so Lebensgeschichten in der Schweizer Literatur für Tradition haben. Das erfahrt ihr gerade nach dem Francesco de Crogieri. Gregori, habe ich wollte sagen. Viva l'Italia nach dem Schmachtfetzen.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Das heisst, das ist der Treffpunkt über Lebensgeschichten. Wir können das aus der eigenen Situation, wenn ihr in eine Buchhandlung hineingeht. Da gibt es heute eine riesige Auswahl an solchen Lebensgeschichten. Wir können schon fast von einem Boom reden, würde ich mal sagen. Haben so Lebensgeschichten in der Schweizer Literatur überhaupt eine Tradition? Das erfahren wir jetzt von der Lucia Stettler. Literaturredaktorin ist sie hier bei uns auf DRS1 und seit 3 Wochen Buchmensch des Jahres 2011. Ein Titel, den ihr der schweizerische Buchhändler und Verleger Dorfverband gegeben hat, Lucia Stettler, haben so Lebensgeschichten in der Schweizer Literatur eigentlich Tradition?
Ja und nein, man muss da ein bisschen differenzieren. Geschichten von Adligen oder von Leuten aus der Mittelschicht, das hat es eigentlich schon länger gegeben. Aber Ende der 70er Jahre ist ein Buch herausgekommen, das eine neue Optik gezeigt hat. Die Optik von unten, die Optik von einer Dienstmagd. Rosalia G. hat das Buch geheissen, herausgekommen im Zeitglockenverlag. Ein riesiger Bestseller, der dann, kann man sagen, einen regelrechten Boom von so Lebensgeschichten ausgelöst hat.
Ich war so deprimiert gewesen, wegen dem, was ich erfahren habe als Kind und eigentlich bis noch lange nachher. Und das musste ich einfach müssen in die Welt raus. Ich habe fast gesehen, brüllen.
Das ist jetzt aus Rosalia G. Wer ist die Rosalia G.?
Ja, eben die Rosalia G., die wir da gerade gehört haben, die war dann über 70 gewesen, hat auf ihr hartes Leben zurückgeschaut in diesem Buch. Sie hat es wirklich ein Herzschicksal gehabt, ist mit 12 verdingert worden, hat in einer Fuhrhalterei müssen arbeiten, hat darum auch nicht in die Sekundarschule können, ein Manko, das sie ein Leben lang beschäftigt hat, weil Lesen und Bildung, das wäre etwas gewesen, was sie sich eben gerne hat damit beschäftigt. Sie hat dann nachher als Dienstmädchen gearbeitet, ist nachher eine Ehe eingegangen, mehr als Flucht und nicht aus Liebe. Und hat dann eben später hinter dem Rücken vom Mann, also heimlich, ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben in 9 blaue Schulhefte.
Heimlich, hä?
Heimlich, der hat nichts dürfen wissen. Nach dem Tod vom Mann hat sich dann Rosalia G. in der Berner Frauenbewegung engagiert, ist im Kreis von diesen jungen Frauen voll aufgenommen worden. Und diesen Frauen ist es nicht zu verdanken, dass die Geschichte von der Rosalia G. ist veröffentlicht wurde. Die Frauen haben die blauen Schulhefte abtippt und dafür einen Verlag gesucht und gefunden. Und das Buch hat nachher, wie gesagt, ein enormes Echo ausgelöst. Und Rosalia G. die hat ihr Glück kaum können fassen.
Es war einfach schön. Es war einfach schön, 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 schön. Ist das einfach. Und ich habe gar keine Schuld auf mir gesehen, einfach. Das konnte ich gut annehmen. Und wo die ersten Kritiker kamen, habe ich gewusst, wo du bist gescheit. Das habe ich auch nicht gewusst.
Was war das Neue an dieser Lebensgeschichte von der Rosalia G.?
Ja, das Neue war eben, wie gesagt, dass da jemand aus der Unterschicht, aus dem einfachen Volk sozusagen, über sein Leben geschrieben hat. Ganz viele Menschen haben da plötzlich einen Blick auf ein Stück Schweiz bekommen, das sie bisher nicht kennt. Und das wiederum, muss man sehen, das hat mit dem Zeitgeist zu tun gehabt. 70er Jahre, das war der Ära von der neuen Frauenbewegung. Frauen haben angefangen, sich ernst zu nehmen und sich zu äussern. Dank der 68er-Bewegung ist noch der Kulturbegriff erweitert worden. Minderheiten generell haben dann endlich ein bisschen mehr Gehör bekommen. Ich erinnere an ein anderes Buch in dieser Zeit. Das heisst «Herz im Korsett» von der Ursula Eckli, die da ihren Alltag als Behinderte geschildert hat. Also plötzlich ist eine breitere Öffentlichkeit für so tabuisierte Themen sensibilisiert worden. Und in das Umfeld hat natürlich Rosalia G. mit ihrer schwierigen Lebensgeschichte wunderbar gepasst.
Und die Geschichte von der Rosalia G. hat natürlich auch sicher sehr viele andere motiviert, ihre Lebensgeschichte eben auch aufzuschreiben.
Ja, ja, genau. Das Buch hat natürlich nach viel Nachfolgegeschichten ausgelöst. Der nächste ganz grosse Bestseller, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ist die etwa 12 Jahre später rausgekommen. Er heisst «Dumm und dick» von der Rosmarie Buri. Auch das wieder eine Geschichte aus der Unterschicht. Auch Rosmarie Buri ist in einfachsten Verhältnissen auf dem Land aufgewachsen, zusammen mit 4 Geschwistern. Der Vater Alkoholiker, früh gestorben. Rosmarie hat viel müssen helfen daheim und hat sich gern geschämt. Geschämt, weil sie wirklich ein armes Mädchen
war. Es ist ja nicht gut angelegt, weil wir ein paar Löcher hatten. Und einmal hatte ich doch einfach Robben nicht mehr anzulegen. Und ich musste ein Bubenhemmli anlegen. Und das war furchtbar. Die ganze Zeit bin ich in dieser Schulbank gesessen und gedacht, jetzt merken sie es. Jetzt kommt der aus, dann ist gegangen bis zur Pause. Dann sie doch, die Rose hat ja ein Gielenhemmli an. Ja, das gibt es ja nicht. Und furchtbar, oder? Und dann haben sie mich abgeschlagen, weil ich das Gielenhemmli hatte. Ich weiss noch, ich bin ins WC geflüchtet. Und habe mich dort versteckt, bis es gelitten hat, bis wir jetzt in die Schulzimmer rein können. Es ist einfach so Horror, so, eben, also das Mindeste. Und die Mutter hat uns gesagt, die dürft euch nicht wehren, die dürft nichts machen, sonst werdet ihr dann verdingt. Das ist eben die Angst noch dazugekommen.
Oder Rosmarie Buri ist dann nach der Schule als Dienstmädchen gearbeitet, bis sie dann Otto geheiratet hat und mit ihm eine Familie gegründet hat. Und auch sie hat mit Rosalia AG einfach eines Tages das Bedürfnis gehabt, ihre Geschichte aufzuschreiben.
Und wahrscheinlich ist es, weil nie jemand hat Zeit gehabt, mich zu hören. Und da hatte ich ganz ein starkes Bedürfnis gehabt, es zu schreiben. Gegen am Freitag am Abend bin ich da zum Tisch gehockt, Fernseher angeladen, hätte noch ein bisschen dabei sein. Und nachher habe ich geschrieben. Meistens so ein Kapitel, bis Nacht um 12 Uhr habe ich oben geschrieben, meins. Das war, wie ich die Schublade vorziehen konnte. Und ich kann mich erinnern, bis vierjährig.
Ja, Rosmarie Buri hat es aber dann nicht so einfach gehabt wie Rosalia mit der Verlagssuche. 8 Jahre lang hat sie einen Verlag nach dem anderen abgeklappert, hat immer wieder das Manuskript eingeschickt und dann ist wieder ein Absack gekommen. Bis endlich nachher, 8 Jahre, wie gesagt, später, Dumm und Dick ist rausgekommen, ein Klassiker und ein riesiger Bestseller geworden. Ein wichtiges Thema bei der Rosmarie Buri war eben auch ihr Gewichtsproblem. Sie hat sich nicht nur geschämt früher wegen der Armut, sie hat sich auch geschämt für ihre Figur und hat hier gewagt, offen über diesen Komplex zu reden.
Ich habe immer und ewig gemagert und habe Magerungskuren gemacht und gefastet und gemacht bis fast zum Wahnsinn. Und ich habe mich einfach auch geschämt. Ich habe mich in meinem Körper geschämt. Bis ich einmal gesagt habe, jetzt ist fertig. Jetzt bin ich mehr. Und dick und dünn Bäume hat es schon ewig gegeben. Heute sage ich mir, bin ich schön, wie ich bin.
Sehr schön. Eindrücklich, die Rosmarie Buri. Sie ist im 94 gestorben. Lucia Stettler, ihr habt Rosmarie Buri ja persönlich auch gekannt, habt auch mehrere Sendungen mit ihr zusammen gemacht. Wie habt ihr Rosmarie Buri erlebt?
Ja, Rosmarie Buri als sehr herzlichen, unkomplizierten Mensch erlebt, als jemand, der eben sehr offen hat geredet. Wir haben jetzt vorher ein Beispiel gehört, sie hat ungeheuer präzise sich ausdrücken können. Und auch als jemand habe ich sie erlebt, der wirklich jetzt endlich ist bei sich selber angekommen. Das hat auch der Charme von ihr ausgemacht und auch von ihrem Buch. Und, ja, Rosmarie Buri war für mich so ein typisches Beispiel von einer Frau, die man wahrscheinlich ein Leben lang enorm unterschätzt hat. Und ich denke, gerade der grosse Erfolg mit Dumm und Dick war für sie auch in dieser Beziehung eine grosse Genugtuung. Sie hat der Welt gezeigt, hey Leute, ich bin in diesem Fall nicht dumm.
Wie lässt sich denn ihr Erfolg wirklich erklären?
Ja, eben auch in dem, dass sie eben auch so eine schlagfertige Art hatte. Und nachher hat sie auch selber eine Antwort darauf gewusst.
Die Leute haben nicht meine Geschichte gelesen, sondern ihre. Weil tausende von Menschen haben einfach das Gleiche und Ähnliches erlebt. Es war eine Zeit, die einfach so war. Und die sagen mir alle Gänge, die haben ja meine Geschichte geschrieben. Und sie haben sich einfach reinleben können. Und dann haben sie angefangen zu heulen. Und dann kam ihr Sinn. Und darum hat das Buch so einen grossen Erfolg gehabt.
Das ist wahrscheinlich auch typisch Rosmarie Buri. Sie sagt, dass die Leute haben sich eigentlich ihre Geschichte vorgestellt, wenn sie ihr Buch gelesen haben.
Ja, das glaube ich, dass sie viel aus dem Herz geredet hat, gerade mit ihrem Komplex. Aber gleichzeitig hat man ihr das aus dem Publikum etwa noch vorgehalten. Die hat gesagt, ja, was die kann, das kann ich auch. Das ist doch keine Kunst. Also, das ist dann für sie manchmal schon nicht einfach gewesen.
Ja, das mit keine Kunst, das ist sowieso noch ein spannendes Thema in dem Zusammenhang, wo wir heute diskutieren über Lebensgeschichten. Was braucht es denn eigentlich, dass eine Lebensgeschichte fürs Publikum auch attraktiv ist? Die Frage wollen wir diskutieren, zusammen mit einer Verlegerin, die sich auf Lebensgeschichten spezialisiert hat, gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1.
Long before the sun came up, way out in the sticks, the headlights showed a two-rut roadway back up in the pines. First time I heard Johnny Cash sing, I walked the line. I got my thrill behind the wheel upon my daddy's lap. Grandpa rode co-pilot with a flashlight and a map. Came pull out the window, it was in the summertime. First time I heard Johnny Cash sing, I walk the line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out
tie that binds. Because you're mine, I walk the line. That day I know the time and place. It sounded like the whole thing came right down from outer space. I still can see those headlights and that dashboard in my mind. First time I heard Johnny Cash sing I Walk the Line.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Gosh, get it back.
Er lacht wieder Minibar, ist im Fall, ist er ein Star.
anybody be amazed.
Chante Moiselle, der Minibar-Pianist. Auch eine Lebensgeschichte. Der DRS1-Treffpunkt heute über Lebensgeschichten. Bücher, die das Leben von Menschen erzählen. Der Wörthersee Verlag hat sich auf genau solche Bücher spezialisiert. Vorstellen darf ich euch die Verlegerin und Autorin Gabriela Baumann von Arx bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Vorder.
Was fasziniert euch an so Lebensgeschichten?
Mich fasziniert an Lebensgeschichten, dass sie so echt sind. Ich habe mal als Journalistin ganz kurz geschafft, als Festangestellte im Sonntagsblick dort und habe über Prominente Sälle schreiben und habe nach kurzer Zeit den Battle hingerührt, weil ich gesagt habe, die Prominenten interessieren mich nicht, schickt mich raus den Strassenwischer an der nächsten Ecke. Das ist eine Geschichte.
Aber die Prominenten, die haben immer die gleiche Platte, die sie auflegen.
Sie haben sie sind eh schon in der Öffentlichkeit, aber ich habe gefunden, man muss die Geschichten holen, die man nicht kennt, oder?
Und haben jetzt Lebensgeschichten eurer Meinung nach mehr wert als Fiktion irgendeinem Roman?
Nein, das finde ich nicht. Ich finde, gute Bücher haben immer eine Berechtigung. Es ist sehr viel einfacher, Sachbücher und Bücher von Menschen, die da sind und die man den Medien präsentieren kann, zu verlegen, als Belletristik. Also ich habe mich jetzt nie an Belletristik gewagt.
Biografien haben euch der Ärmel reingezogen. Was für Biografien sind es denn? Was muss denn so eine Biografie haben, dass es von Feuer und Flamme geben in euch hin?
Ich habe mit der Lotti Latrus angefangen. Ich habe das erste Buch über sie geschrieben, das zweite und das dritte. Und das zweite dann, weil der Verlag, der das erste gemacht hat, das nicht so schnell hat wollen verlegen, das zweite habe ich das selber gemacht und so hat es mir den Ärmel reingenommen. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich eigentlich weitermachen will und habe dann ein Verlagsmotto kreiert. Und das Verlagsmotto heisst, es ist vieles möglich im Leben, wenn man den Glauben an sich und der die Machbarkeit von den Dingen nicht verliert. Und das hat mir den Ärmel reingenommen. Die Lotti Latrus, die trotz Familie ihren Weg geht, ihre Erfüllung findet.
Mit ihrem Engagement, Elfenbeinküste, ja. Oder? Ist auch Schweizerin des Jahres geworden, nach diesen Publikationen.
Ein Herzchirurg, der Fernfahrer wird. Mhm. Grossartige Geschichte.
Aber wenn wir sie jetzt mal handwerklich anschauen, wie packt ihr das an, wenn ihr so auf eine Geschichte kommt? Wird euch da so ein Manuskript einfach eingeschickt und nachher lesen ihr all die Sachen mal und denken, oh, das wäre noch etwas, da setzen wir drauf.
Ich kann leider nicht. Ich kann mein Manuskript nicht einmal mehr lesen. Also es kommen so viele Manuskripte und ich bin ein Kleinstverlag. Ich mache nur 5 Bücher im Jahr. Ich kann sie gar nicht anschauen. Und wir sind sehr transparent und sagen, wir haben nicht einmal Zeit zu lesen, was natürlich auch wieder sehr...
Aber da verpassen wir unter Umständen etwas. Ja?
Verpassen zum Beispiel vielleicht einen Erfolg wie ein Harry Potter.
Mhm. Aber wenn ihr so ein Buch rausgeht, was für geschäftliche Überlegungen müsst ihr da im Kopf haben? Was muss denn da stimmen? Was muss es alles für Salz und Gewürz in dieser Suppe haben, damit das funktioniert?
Es muss eine gute, außergewöhnliche Geschichte sein. Wie eben ein Herzchirurg, ein Fernfahrer wird. Oder eine Frau, Barbara Bossert, die ihre Lebenspartnerin verloren hat, den Krebs und sich neu verliebt. Hoffnungsvolle Geschichten. Und die Geschichten schreiben, sollten dringend ein Charisma haben. Und die Medien sollten sich für die Geschichten interessieren.
Ja gut, das ist nachher der Marketing-Teil. Wir bleiben mal beim Leseteil. Da frage ich jetzt vielleicht auch gerade bei der Lucia Stettler, die wir ja als Literaturredaktorin hier bei uns können. Was sind denn eure Ansprüche? Wir haben jetzt die gehört von der Verlegerin Gabriela Baumann von Arx. Was sind eure Ansprüche als Leserin von solchen Geschichten, Lebensgeschichten?
Ja, ich kann es ganz einfach sagen. Ich muss mich einfach von irgendetwas in diesem Buch angetöpft fühlen. Ich suche jetzt nicht primär eine außergewöhnliche Geschichte. Also bei mir muss nicht mindestens der Herzchirurg sein, der ein Fernfahrer wird. Das kann mich auch interessieren, weil es irgendein Thema ist, das ich überhaupt nicht kenne. Aber ich verlange von einer Lebensgeschichte auch, dass sie authentisch ist, glaubwürdig, aber eben, dass sie etwas abholt. Sie kann mich auch bei eigenen Erfahrungen abholen, dass ich plötzlich denke, genau, so
habe ich mir das noch nie überlegt. Also es kommt mir jetzt ein Beispiel in den Sinn, das ist natürlich hohe Literatur, aber es ist im Grunde noch eine Lebensgeschichte, die im Moment auf der Bestsellerliste steht, vom Arno Geiger, der alte König in seinem Exil, Geschichte von einem Sohn, der über die Alzheimer-Krankheit von seinem Vater schreibt und über seine Beziehung zum Vater. Mein Vater hat nie Alzheimer gehabt, aber ist auch sehr alt geworden. Und das Buch, wenn ich das gelesen habe, das hat mich so berührt, da ist so viel aufgekommen von der eigenen Beziehung zum Vater. Und das denke ich, wenn natürlich eine Lebensgeschichte auch schafft, als persönliches Beispiel dazustehen, aber ganz viel Allgemeingültiges aufzuwühlen. Das finde ich zum Beispiel ein Geheimnis.
Das also die Sicht von der Profi-Leserin, wobei da teilen sich eigentlich eure Meinungen, oder? Es muss emotional sein, es muss vielleicht manchmal auch ein bisschen spektakulär sein. Gabriela Baumann von Arx.
Ich finde nicht unbedingt spektakulär. Ich sage etwa die mal, nein, ich sage es jedem, der ein Buch schreibt oder wenn ich ein Buch über ihn schreiben lasse, es muss nicht alles an die Öffentlichkeit. Man kann seine Geheimnisse abhalten. Nur wenn man ein Buch schreibt, muss man sich nicht nackt abziehen. Es geht nicht um Spektakuläre. Mir geht es mehr noch darum, dass, und das sage ich dann manchmal auch ein bisschen böse, den Autoren oder den Porträtierten, das Buch kommt jetzt auf den Markt, aber ich weiß nicht wirklich, also ich mache es jetzt zwar, ist ein Geschenk für sie, aber grundsätzlich will ich, dass der Leser und die Leserin, die es liest, dass die realisieren, wenn die das kann, dann kann ich meinen kleinen Traum doch auch verwirklichen.
Also das ist so ein bisschen der Rosmarie-Bulli-Effekt, den ihr jetzt hier ansprecht.
Also wir bekommen ja hier auf der Redaktion auch viele Manuskripte oder Anfragen von Leuten, die sagen, macht doch mal über meine Geschichte eine Radiosendung. Und ich stelle die fest, wenn ich die Manuskripte anschaue, dass halt das völlig unterschätzt wird, was da auch sprachlich halt muss geleistet werden. Es ist nicht so einfach, eine Geschichte zu erzählen. Und häufig ist es auch sehr larmoyant. Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Leserin vielleicht nicht unbedingt will. Einfach so ein Klön zu lesen, wo ich mich irgendwie noch mitschuldig fühle, wo ich eigentlich gar nichts dafür kann. Also eh einfach der Eindruck, manchmal, es wird auch unterschätzt. Man kann nicht einfach eine Lebensgeschichte erzählen über Geburt, Anfall, beim jetzigen Leben wieder aufhören. Es steckt mehr dahinter.
Wie wichtig ist es denn, Gabriela Baumann, dass jemand auch seine Biografie selber schreibt und das nicht irgendwie eine zweite Person macht, eine dritte Person
macht? Ich mache es viel mit zwei Personen. Also es ist selten, dass ein Buchprojekt, das mich interessiert, oder eine Geschichte, die mich interessiert, wirklich der Mensch der selber schreibt.
Aber geht da nicht etwas ab?
Nein, im Gegenteil, es kommt mehr führen. Also wenn das ein Profi macht, ein Journalist, der weiss, wie nachfragen, wo weiss, was die Menschen interessiert, der noch Wissen kann ins Buch rein tun, wo die Leute denken, aha, das habe ich gar nicht gewusst, oder ah, das habe ich mir gar noch nie überlegt, dann kann das ein grosser Vorteil sein.
Aber als Laie dünkt es mir jetzt, gerade wenn jetzt Emotionalität ist angesprochen worden, geht vielleicht dort etwas ein bisschen verloren, wenn man das nicht selber aus dem Buch raus kann schreiben.
Man muss eben Leute finden, die das können das schreiben. Es kann nicht jeder Journalist ein Buch schreiben. Also, es kommt noch dazu. Man muss wirklich Menschen haben, die sich einfühlen können.
Ja, und ich denke, ich meine, auch wenn jemand selber geschrieben hat, ist ein gutes Lektorat einfach ganz, ganz wichtig. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Rosalia G. hat 60 Sitzungen mit ihrem Lektor damals gehabt. 60 Mal sind die zusammengekommen, bevor das Buch rausgekommen ist. Also, da wird schon geschafft und gestriegelt und gemacht. Und die Kunst eines Lektors ist eben, dass er die Authentizität und die Eigenart von dem Autor erhalten lässt, aber gleich seine Sicht eingibt und strafft und kürzt und umstellt.
Das gehört eben auch zu diesem Handwerk, oder? Dass da immer wieder gestrahlt wird und rausgemistet wird und auch nicht einfach nur beschönigt wird. Weil das ist ja auch nicht lustig, oder? Wenn einfach alles nur schön und nett ist. Oder?
Nein.
Frage an euch, meine Damen und Herren. Habt ihr auch schon mal einmal angefangen, eure Lebensgeschichte aufzuschreiben oder einen Teil von eurem Leben? Dann würden wir gerne mit euch über eure Erfahrungen reden. Läutet uns doch schnell an auf Telefonnummer 0848 440 222. Vielleicht schreibt ihr ja an eurer Lebensgeschichte, damit eure Familiengeschichte nicht verloren geht, quasi für eure Nachkommen. Oder was ist der Beweggrund für euch? 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Wir suchen jemanden, der am besten gerade dran ist, die eigene Lebensgeschichte zu schreiben.
Angel, when will those clouds all disappear? Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. But Angel, Angel, you can't say we never tried.
Immer wieder gern gehört Rolling Stones mit Angie. Lebensgeschichten gibt es heute Vormittag auf DRSS im Treffpunkt. Und am Telefon habe ich jetzt Eva Rieder aus dem Baselbiet, die uns angerufen hat. Frau Rieder, guten Tag. Wow.
Guten Morgen.
Ihr seid im Moment dran, eure Lebensgeschichte aufzuschreiben. Was ist, ja, was ist für euch der Beweggrund, das überhaupt zu machen?
Eigentlich will ich mir selber schon seit ein paar Jahren gesundheitlich schlecht geht.
Mhm.
Und dann hat man dort müssen mal ein bisschen auch in die Kindheit zurück. Und meine Kinder haben dasselbe Problem. Haben auch ja, Burnout gehabt.
Mhm.
Hat man dort wieder angefangen. Und danach habe ich mal angefangen, dem älteren Sohn seine Geschichte zu schreiben. Weil er hat den Vater gesucht, seinen Lieblichen, den er noch nicht kennt hat. Und Nachher durch den Hass habe ich dann eigentlich angefangen. Und schon vor 6 Jahren eigentlich.
Frau Rieder, ist das denn jetzt eine Idee, die in euch innen einfach so gekommen ist? Oder hat euch da jemand professionelle Hilfe gegeben und gesagt, vielleicht wäre es gut, aus therapeutischer Sicht das mal alles aufzuschreiben?
Also auf die Idee bin ich selber gekommen, mhm. habe das aber mit meinem Arzt besprochen. Mhm. Und dann hat sie auch gemeint, das ist gut, dass sie das machen. Und dann habe ich wieder mal 2-3 Jahre nichts gemacht und dann habe ich wieder angefangen. Einfach immer, wenn mich irgendetwas ganz schwer bewegt hat, dann nachher habe ich wieder angefangen zu schreiben.
Sagen mir, Frau Rieder, wie war das gewesen, anfangen zu schreiben? Das stelle ich mir schwierig vor, furchtbar kaltes Wasser, wenn man dann da plötzlich mit diesen Buchstaben so ein Figuräteln und Sätze brünzeln über das eigene Leben.
Ja, es ist nicht so einfach, das stimmt. Aber da ich es nur für mich selber gemacht habe, ja. Im Moment spielt es nicht so eine Rolle, wie ich die Satzstellung gemacht habe. Obwohl ich eigentlich vielmal wieder zurück bin und wieder etwas korrigiert habe.
Geht ihr es von Hang schreiben in ein Büchli rein oder ist das etwas, das ihr in den Computer rein döckelt?
Am Anfang habe ich von Hand, habe auch einfach überall ein paar Notizen gemacht. Und jetzt schreibe ich aber im Computer, bis im letzten Jahr.
Sagt mir jetzt, Frau Rieder, wie befreiend ist es für euch, eure Lebenssituation und die ganze Familiensituation, die nicht so eine einfache ist in eurem Leben, darüber zu schreiben? Wie befreiend ist das für euch?
Es ist sehr befreiend. Also ich habe es gemerkt, als ich den ersten Teil mal geschrieben habe, ist mir recht gut gegangen.
Habt ihr denn jetzt ein Ziel? Gibt es irgendwie so den Wunsch oder eure Vorstellung, dass das Buch mal einmal könnte publiziert werden?
Ja, so Hintergedanken habe ich auch schon gehabt. Aber ich habe das Gefühl, das schaffe ich nicht, so weit komme ich nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich doch auch nicht so speziell gut beim Schreiben.
Das ist eure Sicht. Frau Rieder, hätte das jemand schon gelesen? Geht ihr das jemandem zum Lesen? Oder ist nicht das eigentlich alles so viel zu intim? Es ist nur für euch und ist bei euch im Nachttischli oder wo auch immer?
Nein, also ich habe der Sohn hat es gelesen. Und bis ein Stück weit da jetzt einmal schon. Und meine Mutter hat es gelesen und sie fand es super. Und der Mann, dem habe ich gesagt, es ist offen, du darfst schauen. Aber da hat es bis jetzt noch nicht gelesen.
Was auch okay ist?
Ja, ich habe gesagt, er darf das lesen, wenn er, weil er kennt die Geschichte eben auch sonst schon, ja.
Ja, gut. Also ihr hättet aber schon die Erwartung, dass er vielleicht auch reinschaut, gell?
Ich denke, das macht er auch eines Tages.
Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit.
Ich glaube.
Und die Reaktionen, die euch auch gut. Also unter dem Strich, Eva Rieder, kann man sagen, das ist für euch befreiend gewesen, eine gute Sache. Und
befreiend.
Die tut euch aber jetzt noch nicht darum kümmern, ob das könnte veröffentlicht werden oder nicht, oder?
Nein.
Das nicht. Ich wünsche euch weiterhin viele ganz gute Momente und dass man sich so ein besser auch lernen kann. Frau Rieder, danke euch fürs Telefon.
Danke vielmals. Aber eben, wenn es jetzt wirklich eine Möglichkeit gibt, dass ihr jetzt das könnt irgendwie mit jemandem, ja, dann würde ich darüber nachstudieren.
Dann wäre das schon dabei, oder? Also,
ja.
Das ist etwas, was wahrscheinlich eben die Verleger auch immer wieder hören. Also die Verlegerin Gabriela Baumann von Ax bei mir im Studio könnte das wahrscheinlich zu genügen. Frau Baumann, also solche Geschichten, Schicksal, Familiengeschichten, die an sich, das spürt man ja jetzt auch von der Frau Rieder, spannend wären und emotional sind. Aber eben, das sind viele, die so kommen. Oder?
Das sind viele. Und ich sage, jeder Mensch ist eine Geschichte. Die Frage ist, muss sie wirklich an die Öffentlichkeit? Oder? Und wenn man weiss, wie viele Bücher das im deutschsprachigen Raum pro Jahr auf den Markt kommen, das sind 100'000, dann weiss man, dass einfach nicht jede Geschichte kann kommen. Und es muss ja nicht veröffentlicht werden. Man soll es für sich schreiben. Das hilft schon sehr viel.
So wie das ja jetzt die Eva Rieder auch macht und ja gute Erfahrungen macht damit. Was bringt das einem Menschen, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, eben aus psychologischer Sicht? Ihr erfahrt das bei uns nach den 10 Nachrichten hier im Treffpunkt auf der RSA. Dani Vorler auf DRS 1. Das ist der Treffpunkt heute über Lebensgeschichten. Also du könntest ja auch ein Buch schreiben. Das sagt man noch schnell einmal zu jemandem, der schon viel erlebt hat in seinem Leben. Selber die eigene Lebensgeschichte aufschreiben, das kann dir noch jemandem, wie wir vorhin von der Frau Rieder auch gehört haben, ganz gut tun, um vielleicht auch etwas zu verarbeiten, um sich selber besser lernen zu können. Nicht selten wird das auch in der Psychotherapie vorgeschlagen, dass man mit der eigenen Lebensgeschichte sich so auseinandersetzt, dass man das Leben eben von davon aufschreibt. Was bringt das einem Menschen ganz genau? Eine Psychotherapeutin klärt uns auf, gerade nach Michel Delbech. Das heisst, der Treffpunkt über Lebensgeschichten. Dass es je nachdem befreiend kann sein, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, das scheint ja naheliegend. Was bringt es sonst noch? Ich rede darüber mit meinem nächsten Gast, das ist Psychotherapeutin Dr. Katrin Wiederkehr. Frau Wiederkehr, also, was bringt das einem Menschen, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben?
Viel. Es hilft dem, seine Sachen anzuschauen, seinen Hintergrund anzuschauen. Es ist auch interessant, man ist ja immer auf eine Art im Gespräch mit sich selber. Und das Aufschreiben von etwas nimmt die Stimme führen, verstärkt bestimmte Stimmen von sich selber, bringt einem aber auch in die Auseinandersetzung mit dem inneren Gespräch. Zum Beispiel der Prozess vom Aufschreiben, dort merkt man je nachdem, dass man nicht einfach alles aufschreiben kann. Es gibt Hindernisse beim Aufschreiben. Und dort ist dann je nachdem auch Therapie könnte hilfreich sein. Mhm. Also zum Beispiel Scham hindern zu aufschreiben, Schuldgefühl hindern zu aufschreiben. Also dass dort je nachdem, dass nicht so fließt. Und genau der Ort, wo es nicht fließt, ist der Ort, wo es spannend wird.
Kathrin Wiederkehr, aber was ist denn da der Unterschied im, sagen wir, dir als Psychotherapeutin? Auf der einen Seite haben wir auch Gesprächstherapie, wo wir uns ungefähr vorstellen können, was das ist. Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir mit dem Psychologen oder mit der Psychotherapeutin besprechen, oder dem, was wir selber aufschreiben?
Ja, es ist auf der einen Seite, das ist sicher mal eine Frage vom Sicherheitsraum. Also in einer Therapie, wenn es gut läuft, wenn der Vertrauensraum geschaffen ist, kann man Sachen ausprobieren, kann man Sachen formulieren. Man weiss, dass es auf eine Art wirklich geschützt ist. Wenn man alleine schreibt, ist man sich vielleicht ein bisschen mehr selber ausgesetzt. Also das ist sicher einer von den Unterschieden.
Oder man hätte sogar das Gefühl, man möchte dem einmal die Lebensgeschichte aufschreiben, um die zu veröffentlichen. Kann das denn jemandem auch gut tun? Wir haben es vorhin bei der Frau Rieder rausgespürt, dass sie zuerst gesagt hat, nein, nein, ich mache es für mich. Und nachher dann sagt, ja, es wäre vielleicht gleich noch interessant. Und dass das jemandem gut tut, dass das vielleicht sogar heilende Wirkung könnte haben für jemanden.
Ich denke, das ist, da gibt es auch Konflikt bei dieser Frage, ob veröffentlichen oder nicht. Weil, wenn man schreibt, um sich selber zu reflektieren, dann kommt man ja auch sehr nähe Sachen an. Und wenn man dann denkt, Jesus Gott, da schaut jetzt der und der und der rein, dann wird es eventuell weniger einfach, das zu schreiben.
Geht man davon aus, dann fängt man an, das auch ein bisschen zu beschönigen. Oder tut irgendeine böse Schattenseite von sich selber nicht wirklich so aufschreiben, wie das wirklich wäre?
Also ich denke, die Funktion von der Selbstreflexion ist es einmal primär nicht dient, wenn man schreibt, zum Veröffentlichen. Weil dann ist auf eine Art wie die Schwelle höher, ehrlich zu sein.
Ich möchte jetzt gleich an dieser Stelle Gabriela Baumann von Arx noch mit einbeziehen vom Wörthersee Verlag. Was habt ihr da, Frau Baumann, schon für Erfahrungen gemacht von Leuten, die ihre Lebensgeschichte geschrieben haben, die sie veröffentlicht haben in eurem Verlag? Was die erlebt haben, punkto Selbstreflexion?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich sie nie zu dem gefragt. Ich kann nur sagen, was passiert ist. Also ich habe ein Buch von der Nicole Dill, das heisst «Leben, wie ich ermordet wurde». Die Frau hat mir ein Mail geschrieben, sie sei für ihren damaligen Partner vergewaltigt und mit 3 Armbrustschüssen schwerst verletzt worden. Die Nacht hat sie von ihm gefesselt, in einem Kofferraum verbracht, bis sie dann Hilfe brauchen konnte. Also grau, dass sie überlebt, das ist ein absolutes Wunder. Und das hat nur damit zu tun, dass sie einen unglaublichen Lebenswille hat. Und ich habe ihr telefoniert und habe gesagt, die Geschichte interessiert mich, aber ich möchte sie kennenlernen. Habe sie dann getroffen, habe gesehen, was für ein Charisma das sie hat und habe ihr dann gesagt, aber wenn man das jetzt veröffentlicht und unter ihrem Namen, und ich mache es nur, wenn sie dann stehen, sind sie sich bewusst, was kann passieren, oder? Mit ihnen auch, mit der ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Und sie hat gesagt, sie hat eine Psychotherapie hinter sich und sie sei so weit. Und wenn sie nur ein Mord oder eine Straftat an einer Frau verhindern können, dann sei das für sie Grund genug, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe dann Franziska K. Müller zur Seite gestellt, eine professionelle Autorin, die mit ihr das aufgeschafft hat. Und das ist ganz, ganz gut rausgekommen. Auch durch die Gespräche mit der Autorin nochmal, hat sie wie das, was sie in der Psychotherapie schon verarbeitet hat, nochmal verarbeiten können. Das ist ein grosser Schritt weiter gekommen.
Möchte ich ganz etwas anderes hier mit einbeziehen, nämlich ein Mail, das wir bekommen haben hier ins Studio von der Maria Betschen. Sie schreibt, dass sie in ihrer Arbeit viel mit dementen Menschen zu tun hat, also in der Pflege nehme ich jetzt mal an, arbeitet, und sie stellt fest, dass wenn man dementen Leuten von eigenen Tagebüchern zum Beispiel etwas vorlesen oder auch mit Fotos vielleicht noch koppeln, dann drückt das bei diesen Leuten unglaubliche Freude aus. Man hat auch das Gefühl, sie kommen wieder dort in die Zeit rein, wo sie sonst vergessen haben. Ist das ein Phänomen, das euch bekannt ist, Kathrin Wiederkehr als Psychotherapeutin?
Ich arbeite nicht mit Dementen, aber es ist natürlich so, dass Biografie schreiben, die eigene Geschichte schreiben, das gibt ja auch eine Objektivierung. Es gibt eine Art auch eine Distanzierung. Man wählt eine Variante, man formt die Varianten auch. Und mit dem, wenn man dem begegnet, löst es einen neuen Prozess aus. Und der kann Freude sein.
Wem würdet ihr in einer Psychotherapie empfehlen, mal einmal sich Gedanken zu machen über das eigene Leben und die aufzuschreiben?
Nicht in dieser Form, aber in einer kleinen Form praktisch allen. Mhm. Ich tue häufig am Anfang bei der Anamnese, tue ich Leute auffordern, bestimmte Gesichtspunkte von ihrem Leben einmal zu reflektieren und eventuell auch aufzuschreiben. Zum Beispiel bei Leuten, die sehr in einer dunklen Phase sind, die kommen bei mir, von mir die Aufgabe über, mal eine helle Biografie zu schreiben. Also einfach
was toll war im
ja,
Leben
bis also jetzt. Ungefähr, ja. Oder sie kommen von mir auch zum Teil die Aufgabe über so mini Biografie zu schreiben jeden Tag, und zwar nach bestimmten Gesichtspunkten. Also auch, dass ich ihnen helfe, die Wahrnehmung anders zu fokussieren.
Ich habe einfach immer wieder das Gefühl, wenn ich jetzt das so in der Theorie höre, Frau Wiederkehr, dass man dort auch nachher als Patient auch immer wieder probiert, sich selber ein bisschen zu täuschen und selber ein bisschen eine schöne Geschichte zu schreiben.
Ich denke, also ist möglich, aber ich denke, also die Aufgabe bekommen von mir, es ist nicht bei allen. Das sind ja Leute, die häufig sehr streng sind mit sich, sehr fordernd. Dann je nachdem auch das Gefühl haben, dass sie haben weniger Unterstützung gehabt, sie haben ein schlechtes Leben gehabt, es ist dunkel gewesen. Und ich denke, dass man nicht, dass man in jedem Leben, das kann man anders beleuchten und dann kommen andere Punkte führen. Und ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass sie erstaunt sind, was denn im Hintergrund alles ist. Und das gibt ja je nachdem auch eine Basis, um anders weiterzuarbeiten.
Die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, das ist eine spannende Geschichte, auch jetzt aus der Sicht von der Psychotherapie angeschaut. Kathrin Wiederkehr, vielen herzlichen Dank. Mein nächster Gast könnte sich mit Leuten bestens aus, die ihre eigene Biografie in Buchform festhalten wollen. Sie lebt nämlich eigentlich von dem. Sie schreibt im Auftrag von ihrer Kundschaft Memoiren. Einblick in das spezielle Handwerk gibt's gerade nach dem Neil Diamond. Don't make over.
Don't make me over. Now that I can't make it without you. Don't make me over. I wouldn't change one thing about you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you. Don't make me over. Now that I'd do anything for you. Don't make me over. Now that you know how I adore you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I am wrong or right, I'm begging. Don't make me over. Don't make me over. Now that you've got me at your command. Accept me for what I am. Accept me for the things I do. Accept me for what I am. Accept me for the things I do.
inside your arms and hold me tight and always be by my side. Even if I'm wrong or right, yeah, I'm begging you, don't make me over.
Yeah!
Lost in France, Bonnie Tyler, bei uns im Treffpunkt hier auf DRS1. Der DRS1-Hörer Urs Seiler schreibt uns, er habe sich schon manchmal Gedanken darüber gemacht, dann wäre ich so ein Buch schreiben über sein Leben. Er schreibt, er hätte so viel Material, aber ihm fehlt die Begabung dazu. Oder, fragt er, soll ich es eigentlich doch mal probieren? Wir sagen, ja, es kann nichts passieren, wenn man vielleicht nicht gerade den Anspruch hat, dass das nachher muss auf die Bestsellerliste zu kommen, überhaupt nicht den Anspruch hat, das überhaupt zu veröffentlichen. Oder, wir gehen zur Lucette Achermann. Das ist mein nächster Gast. Lucette Achermann schreibt im Auftrag von ihrer Kundschaft Memoiren. Das schon seit rund 10 Jahren. Lucette Achermann bietet dir eine Plattform für Selbstdarsteller.
Ja, auch, aber nicht nur. Also ich habe Leute aus allen Gesellschaftsschichten und mit verschiedenen Motiven, die zu mir kommen. Zum Beispiel, wenn jemand für ein Familienfest sein Leben quasi rekonstruieren will, weil das Gedächtnis ist ja nicht immer zuverlässig. Und dann muss man quasi da aus dem Lebensstoff einfach etwas auswählen. Das macht natürlich der Erzähler, der zu mir kommt.
Also sozusagen zum 80 ist das Buch über das Leben, für nachher die ganze Familie zu verteilen.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Anlass. Aber es gibt auch andere Motive. Also wenn jemand etwas verarbeiten will, wenn jemand Bilanz ziehen will. Manchmal auch, wenn jemand stolz ist auf sein Lebenswerk. Also zum Beispiel Unternehmer, die es geschafft haben. Und vielfach ist es auch, die Leute haben eine grosse Angst vor dem Vergessen. Sagen, wenn ich einmal nicht mehr rum bin, dann weiss man nicht, wo die Familie herkommt, ist, was da für Geschichten gegeben hat in der Familie. Und das ist eigentlich immer sehr interessant.
Sie beobachtet, dass die Leute auch etwas weiter hängen haben, genau, vom eigenen Leben, oder? Richtig. Für das Nachkommen.
Ja,
auch.
Richtig, ja.
Das ist der Beweggrund und nicht, dass das Buch irgendwie veröffentlicht wird.
Nein, eigentlich, ich bin spezialisiert auf private Biografien.
Wie geht dir das an, wenn jemand so eine Biografie will machen über das eigene Leben?
Meistens gehe ich dort vorbei und habe ein Vorgespräch. Also sagen wir, zum Abklären, für was für einen Anlass und was für Leute hier angesprochen werden, ob es Familie sind, Freunde oder weitere. Natürlich auch über Kosten, das ist immer ein grosses Thema. Die Leute,
ich wollte fragen, ja, was kostet das?
Ja, das ist etwas, was komischerweise immer gerade zuerst ist dabei.
Gut, ich bin erst 44, ja, von dem her gibt es noch nicht so viel.
Nein, es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es gibt auch wenig Anhaltspunkte über das. Und ich sage dann eigentlich immer, es ist ein Wert, den man hier einkauft oder ein Wert, den man hier schafft. Also das kann nicht abgehandelt werden in ein paar Stunden, sondern es ist ein riesen Aufwand dahinter. Man kommt mehrfach zusammen, man tut Stunden verbringen mit Sachen aufzunehmen, also Geschichten aufzunehmen.
Und aber so ungefähr?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, meistens, also, es ist Massarbeit und es bewegt sich so im Rahmen von einem Occasionsauto, oder?
Occasionauto, das ist auch noch ein dehnbarer Begriff.
Richtig, ja. Das
kann aber wir können uns etwas darunter vorstellen.
Wenn man ein Rolls-Royce kauft, Occasion ist ja, ein bisschen teurer, okay, oder?
Aber die machen das ja auch vielleicht noch mit den grafischen Sachen, die tun die Fotos, die Bücher rein und so. Aber gleich noch einmal zu dieser Interviewsituation. Die kommen ja hier jeweils in ein ganzes Leben rein. Das ist eine sehr intime Angelegenheit, schauen wir auch vor. Das ist eine Arbeit, die sicher auch Respekt macht. Muss machen.
Absolut, weil man lernt natürlich mit jeder Begegnung. Man kommt in unheimliche Themen hinein. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was in der Schweiz alles hinter den Türen abläuft.
Wer meint das?
Ja, einfach so traurige Sachen, aber auch sehr, sehr spannende Sachen. Und vielfach sind Leute, die nach aussen gar noch nichts aussehen. Da steht man plötzlich in einem Leben drin, wo reich ist und wo voller tollen Erlebnisse ist und vor allem auch Erkenntnis. Und das finde ich auch noch wichtig, dass man in einer Familie so etwas mitgeben kann. Also gute Erfahrungen und so Bewältigungsthemen auch vielfach.
Aber ich habe schon ein paar Mal jetzt heute erwähnt, dass es doch so sein könnte, dass man dann nachher beschönigen. Ich denke, gerade jetzt, wenn man ein Buch in Auftrag gibt, eine eigene Biografie in Auftrag gibt und das kostet nachher so viel wie ein Auto oder ein Occasion-Auto, dann will man ja, dass das möglichst gut rauskommt, oder? Also dann habt ihr wahrscheinlich schon etwas zu kämpfen damit, dass die Leute nicht einfach nur sich von der schönsten Seite zeigen.
Nein, im Gegenteil. Also ich mache eher die Erfahrung, ich komme ja dann gewöhnlich zu diesen Leuten heim und dann erzählen die mir das erzählen und ich nehme es mal auf die Tonband auf. Und dann sind sie so in einer sehr intimen Situation und erzählen mir manchmal Sachen, die sie niemandem erzählt haben bis jetzt, wo vielleicht auch die nächsten Angehörigen gar nicht so interessiert haben. Und dann, wenn sie dann das sehen, wenn ich dann das mal zuerst mal spiegle, dann sagen wir mal ein Probekapitel oder dann, wenn es schon weiter vorgeschritten ist, dann verschrecken sie vielfach, dass sie das überhaupt losgelassen haben. Und dann muss man das ja dann abstrahlen und mit denen wieder besprechen. Und das ist dann wirklich eine Massarbeit, dass man an so einen Punkt kommt, wo es vertretbar ist, auch wenn sie an eine Öffentlichkeit gehen. Also ich sage jetzt nicht gerade ein Verlagsbuch, aber einfach auch im Familienkreis, dass das verkraftbar ist, auch für sie selber.
Lucette Achermann, wie ist das für euch verkraftbar, immer wieder zu Leuten zu gehen und in diesen Leben zu forschen, sage ich jetzt mal? Mm.
Also ich bin ja meistens etwa 3-4 Leben gleichzeitig drinnen und ich muss durch das auch eine gewisse Distanz mir können bewahren, weil sonst tut mich das nach beschäftigen und so. Und klar, jetzt auch immer Berührungspunkt mit der eigenen Biografie oder mit Leuten aus dem Umfeld und so. Und es ist eigentlich ein dauerndes Lehren und ich muss sagen, je älter ich werde, desto besser ich werde, also hoffentlich. Mhm. Ja.
Wie bereichernd ist das für euch?
Ich müsste lügen, wenn ich würde sagen, dass das für mich nicht die bereichendste Arbeit ist, die ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Ich habe früher viel in der Werbung gearbeitet und also so ein bisschen mich mit Lifestyle-Themen beschäftigt, mit der Architektur, die mich immer noch sehr interessiert. Aber ich finde das eigentlich eine wertvolle Sache. Ich würde mich jetzt nicht anmassen, dass ich irgendwie psychotherapeutisch tätig bin, sondern ich bin auch ein Konsument von so Lebensgeschichten, lese es selber auch gerne.
Ich kann das sehr gut verstehen, wenn dir das sagen, dass das bereichernd ist und auch befriedigend. Gleich frage ich mich, ob es wirklich ganz befriedigend kann sein, weil wer liest denn das und liest das denn überhaupt jemand? Die bekommen ja dann nachher nicht mehr die entsprechenden Rückmeldungen, nehme ich jetzt mal an.
Ja, mal, es gibt schon so Feedback immer wieder. Also ich hatte eine Frau, die quasi wie eine neue Identität sich geschaffen hat, so ein Mobbingopfer, die dann plötzlich in ihrem Buch einen neuen Stolz entwickelt hat, auch auf ihr Leben, was sie gemacht hat. Sie macht heute verschiedene Jobs und hat sich da aus dieser Situation sehr gut rausgehangelt. Und ich meine, ich habe auch schon ein paar so Unternehmerbiografien gemacht, die gut angekommen sind und ein paar Verlagsbücher auch. Aber ich habe eigentlich mehr Freude, wenn mir eine Frau oder ein Erzähler nachher sagt, also das Buch, es gibt ein Leben nach dem Buch und das ist eine gute Erfahrung.
Vielen Dank für den Einblick in euer Handwerk als Autobiografikerin, wie ihr euch nennt, den Titel von dem Beruf, den ihr dort ausübt. Bleibt auch noch schnell bei uns. Wir möchten in der nächsten halben Stunde auch noch ein bisschen der Frage nachgehen, ja, was braucht es denn eigentlich für ein Buch zu veröffentlichen? Was kostet denn das? Also ich meine jetzt nicht das da zum 80. Geburtstag, sondern so, ganz richtig in der Buchhandlung. Und wir möchten auch noch erfahren, was für Erfahrungen Hörerinnen und Hörer gemacht haben beim Schreiben von eigenen Lebensgeschichten. Das alles noch in der nächsten Halbstunde. Treffpunkt hier auf der RS1. Verkehrsinfo DRS von 10.31 Uhr in der Ostschweiz auf der Hauptstrasse Richtung Romanshorn zwischen Meerstetten und Weinfelden. Stau wegen einer Baustelle.
Como corazón especial, pues como tú bacalao, yo lo he probado todo, pero lo que a mí me gusta es tu sabor especial, pues como tú bacalao, yo lo he probado todo. Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao, mira tu bacalao con papas. El bacalao, mira, tu bacalao con papas.
Geschichte vom Leben heute im Treffpunkt hier auf DRS1 und was an Reaktionen von Hörerinnen und Hörern alles reinkommt, kann man zusammenfassen, indem das eigentlich überall gibt's ganz viele Schicksalsgeschichten. Leute, die mit ihren Problemen, die sie durchs Leben tragen, damit Gedanken haben, dass das zu Blatt bringen und vielleicht sogar auch veröffentlichen. Also wir haben hier ein paar Mails bekommen, die genau in die Richtung zielen und auch Telefon von Leuten, die genau diese Idee haben, ihre Lebensgeschichte, weil es nicht immer rund gelaufen ist, in ihrem Leben mal zu veröffentlichen. Frage an Psychotherapeut in Katrin Wiederkehr. Wie seht ihr das? Woher kommt der grosse Wunsch, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit sich so breit zu machen?
Ich denke, ja, der grosse Wunsch, sich in der Öffentlichkeit breit zu machen, steht in einem Spannungsverhältnis zum Wunsch, sich kennenzulernen. Und bei einer biografischen Arbeit finde ich natürlich vom therapeutischen Gesichtspunkt her, müsste das erste Mal die Selbstexploration, also wirklich sich in sich hineinhören, möglichst genau, möglichst ehrlich, möglichst präzise herzuschauen und aufzuschreiben, müsste im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das ist ja das, was heilsam ist. Dann, dass das aber in die Nachbarschaft rutscht zur Veröffentlichung, das kann eine relativ schwierige Sache sein, weil der Drang zur Veröffentlichung und der Drang, sich kennenzulernen, können sehr miteinander in Spannung kommen.
Ich denke jetzt einfach auch an das Beispiel, das wir ganz am Anfang von unserer Sendung gehört haben. Das Beispiel von der Rosemarie Buri, oder? Eine einfache Frau, die ihre Lebensgeschichte hat aufgeschrieben, ganz einfach auch aufgeschrieben hat, und es ist ein Bestseller geworden. Also da kommt natürlich schon ein bisschen die Idee, das könnte ja auch.
Ja. Ich denke natürlich, ein Bestseller tut dem gut. Und ist auch nicht zu wünschen. Und, aber ich denke, man muss wirklich wissen, auch, was man will, warum man das aufschreiben will. Und wenn man es machen will, um sich kennenzulernen, dann ist man auch etwas anderem, als wenn man es machen will, um rauszukommen damit.
Und zum geliebt werden.
Zum geliebt werden, ja.
Schon auch, oder?
Ja.
Ich frage mal, Lydia Guir, die ja auch eine Biografie geschrieben hat über ihre Kinderlosigkeit. Wir haben sie am Anfang unserer Sendung lernen können, Lydia Guir. Wie habt ihr das erlebt? An was habt ihr vielleicht nicht gedacht, wo euch ein Buch rausgekommen ist, wo euch noch überrascht hat, was es für Reaktionen ausgelöst hat?
Ich bin eigentlich überrascht gewesen, überhaupt, dass es so viel ausgelöst hat. Es ist wie eine Lawine, die losgegangen ist. Ich habe mich ja auch schützen bei dem, was ich geschrieben habe, indem ich ja auch ein bisschen das Problem einfach dargestellt habe, aber nicht mich selber. Man muss schon auf das gefasst sein, dass man plötzlich in der Öffentlichkeit steht und man muss zum Voraus wissen, kann ich das? Kann ich zu dem stehen?
Aber das kann man ja im Voraus nicht wissen.
Das kann man nicht wissen, aber wenn ich sehr ehrlich bin beim Aufschreiben, weiss ich, dass der Satz stimmt und der verhält auch, wenn die Nachbarn oder die Verwandten mich auf das ansprechen.
Wie haben denn eure Verwandten, eure Nachbarn, eure Bekannten euch angesprochen? Was hat es da für Reaktionen gegeben?
Die meisten haben gesagt, es ist mutig, dass du das gemacht hast. Viele haben gesagt, endlich redet mal jemand über, zum Beispiel jetzt über die unfreiwillige Kinderlosigkeit. Und ich habe gemerkt, dass ich ja wie ein Tabuthema angesprochen habe, das anderen Leuten geholfen hat. Und durch das habe ich das Gefühl gehabt, ja, es ist gut, dass ich es gemacht habe.
Reaktion? Ja, bitteschön, Frau Wiederkehr.
Ja, ich denke, da kommt ein ganz schönes Thema, nämlich Leiden fruchtbar machen. Oder? Also am Leiden Sinn geben. Das ist ab und zu Leute, die dann wirklich, wie sie zuerst gesagt haben, sie haben ja nicht zuerst das Buch geschrieben, sondern sie haben sie sich reingetragen, sie sind damit umgegangen, sie haben daran gearbeitet, sie haben es verarbeitet, sie sind an einen Punkt gekommen, wo sie überhaupt haben raus damit. Und dort ist natürlich das, was ich gesagt habe, die beiden Gegensätze ergänzen sich dann auf eine gute Art. Wenn jemand auf die Stufe kommt, dass er mit dem, was er mit sich gemacht hat, kann den anderen etwas geben und auch den anderen, die den Weg vielleicht auch machen müssen, die kann begleiten, dann ist das eine gute Doppelfunktion.
Es ist wie eine Art Ermutigung vielleicht für andere und das ist vielleicht die Befriedigung, die ich jetzt nachher hatte.
Bis zum heutigen Tag, so wie das aussieht. Frage ihr. Lebensgeschichten heute im Treffpunkt auf DRS1. Also Leute, die ein Buch schreiben für sich selber oder halt auch für die Öffentlichkeit. Ein Punkt haben wir auf jeden Fall noch oft, nämlich den, was es eigentlich alles braucht, um ein Buch dann auch zu veröffentlichen. Einfach, dass wir da auch noch ein bisschen Aufklärung geben können, was das alles braucht, bis dann nachher ein Buch in den Läden ist. Dazu noch ein bisschen mehr Informationen in wenigen Augenblicken.
Stops, nobody knows. Every
just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, don't. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. And oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know.
A change is gonna come. Sam Cooke. Lebensgeschichte. Lebensgeschichte heute im Treffpunkt auf DRS 1. Ich habe so ein kleines Gefühl auch, was wir hier als E-Mail überkommen. Viele Leute haben das Gefühl, sie könnten ja schon noch ein Buch schreiben. Sie haben viel erlebt im Leben, aber es braucht schon noch einiges mehr, als einfach viel erlebt zu haben im Leben. Lucia Stettler, Literaturredaktorin. Man muss das aus dem Fach auch beobachten.
Ja, also erlebt haben wir alle etwas und jedes Leben, das hat ja Gabi Baumann von Axo schon gesagt, ist, hat spannende Seiten, aber ich möchte einfach einmal ein Plädoyer setzen für, man muss auch können schreiben. Also schreiben ist eine Kunst, nicht wegen nichts, ist Schriftstellerei auch nicht um ein Handwerk.
Ja, gut, in der heutigen Zeit haben die Leute sowieso das Gefühl, es können ja alle schreiben, ein bisschen SMS, ein bisschen E-Mail, also kann ich auch meine Lebensgeschichte.
Ja, eben, aber ich finde, das unterschätzen ganz viel, oder? Dass das einfach sehr anspruchsvoll ist und ich glaube, Lydia, du hast das auch erlebt.
Für mich ist das eigentlich die grösste Hürde gewesen, das in eine stimmige Form zu bringen, und ich kann sagen, ich habe fast Jahre gebraucht, für die Form zu finden, wo ich das Gefühl hatte, das stimmt wirklich, es ist auch vielleicht literarisch lesbar, und der Anspruch, den man dann hat, den darf man auch nicht unterschätzen, dass man die Sprache als Instrument einsetzt und nicht nur die Erfahrung, die ich habe oder das, was ich weitergeben will.
Sagt Lydia Guier, die selber Bücher rausgegeben hat, ein Buch, das wir hier auch ein bisschen besprochen haben, eine ganz persönliche Geschichte. Schreiben ist ja nicht einfach etwas, was man lernen kann. Das muss einem auch ein bisschen geben sein. Ist eine Kunst.
Ja, sicher ist es eine Kunst. Und ich habe vorhin schon gesagt, es ist auch wichtig, dass man vielleicht jemanden hat, der das lektoriert, der das vielleicht strahlt, der ihm vielleicht auch ein Feedback gibt und sagt, das musst du ganz anders bauen, du musst das umstellen. Mir fällt manchmal auf, wenn ich mit so Leuten rede, die uns eben anrufen, sie hat auch eine Lebensgeschichte, die sie gerne möchte, jetzt zum Beispiel hier im Radio vorstellen, dass sie so eine Mischung haben aus totaler Selbstüberschätzung, ich sage es jetzt gerade mal so, und gleichzeitig Minderwertigkeitskomplex. Ja, ich bin halt niemand, darum will ich das jetzt nicht darstellen. Und das ist manchmal noch schwierig, auch wenn man dann quasi sagt, ja, vielleicht haben andere ganz etwas Ähnliches erlebt und vielleicht ist es für euch jetzt spektakulär, aber für die breite Öffentlichkeit nicht unbedingt, oder?
Und dann kommt natürlich auch noch der Teil dazu, dass Leute, die vielleicht etwas ganz Schlimmes erlebt haben, dass man Leute auch vor sich selber muss schützen. Gabriela Baumann von Angst, als Verlegerin hätte ich das sicher auch schon müssen, oder?
Immer wieder. Also es kommt immer wieder ein Telefon oder ein Mail, wo die Leute sagen, ich habe ganz eine schlimme Geschichte oder ich habe mich prostituieren, damit ich die Familie durchbringen konnte. Und ich möchte das jetzt öffentlich machen, aber anonym. Und dann sage ich als erstes, anonym tue ich gar nichts verlegen, das passt gar nicht ins Verlagskonzept, geht nicht. Ja. Geht nicht. Und dann hat die Frau jetzt im Speziellen gesagt, ja, das macht nichts, dann gehe ich mit dem Namen und mit meinem Gesicht raus. Und dann muss ich sagen, nein. Und wenn ich 1 Million mit ihrem Buch verdienen könnte, ich möchte es nicht. Stellen Sie sich vor, wie Ihre Kinder unter dem würden leiden. Man muss die Leute vor sich selber schützen. Ja, das ist so.
Einen Punkt haben wir noch nie angesprochen, was es eigentlich alles für Kosten mit sich bringt. Klar kann man das jetzt nicht einfach pauschal sagen, ein Buch kostet so und so viel, oder? Aber was bringt es alles für Kosten mit, bis ein Buch in der Buchhandlung ist?
Also es ist das Lektorat, es ist das Korrektorat, es ist der Umbruch, der Produzent, es ist die Druckerei. Und dann, was viele Leute eben nicht wissen, jetzt bringe ich ein Buch auf den Markt und die Buchhandlung findet, doch, das könnte laufen. Und dann kauft der Buchhandlung 100 Bücher ein, weil sie denken, das geht ab wie wahnsinnig.
Und es geht nicht.
Und es geht nicht ab. Wissen Sie, Herr Fahler, was dann passiert? Dann tut die Buchhandlung die 100 Bücher zurückschicken ans Buchzentrum. Und mir wird das Geld wieder abgezogen.
Also das ist ein Lottospiel, das eine Verlegerin wie ihr macht?
Ja. Also das ganze Risiko liegt beim Verlag.
Aber bitteschön, Lucia Städtli.
Ja, und viele haben ja eben im Zusammenhang mit der Rosmarie Buri zum Beispiel gedacht, ja, das ist so ein Bestseller, da bin ich jemand. Aber eben, ein Bestseller ist wirklich ein Lottogewinn und ein Bestseller kann man ja nicht machen. Und mit dem grössten Marketing kann man nicht garantieren, dass das Buch nachher ein Bestseller wird. Das finde ich auch ein Charme vom Buchmarkt, dass es immer auch unberechenbare Sachen gibt. Und gerade bei Lebensgeschichten weiss man nie, vielleicht trifft die Lebensgeschichte gerade einen Nerv vom Publikum, gerade einen Nerv von der Zeit. Das war bei der Rosmarie Buri der Fall gewesen, aber so etwas kann man nicht berechnen.
Aber heutzutage werden ja in den Buchhandlungen ganze Dekor gebaut, oder, für ein Buch zu lancieren. Also Marketing tut schon noch sein Teil dazu.
Ja, ja, sicher tut es der Teil dazu. Aber die Beispiele, die wir jetzt gerade in der Sendung genommen haben, da gibt es ja immer wieder Lebensgeschichten, die eben plötzlich aus dem Nichts heraus den Sprung schaffen. Das ist natürlich eben der Lottogewinn.
Wenn jetzt jemand denkt, ja gut, also ich finde keinen Verlag, dann tue ich halt das selber in die Hand nehmen oder finde vielleicht jemanden, wo mir ein bisschen Unterstützung gibt. Oder es gibt auch so Agenturen, die so Mischsachen anbieten. Wie seht ihr das?
Also mir fällt auf, zum Beispiel an der Buchmesse Frankfurt gibt es verschiedene Stände, wo das angeboten wird, kommen zu uns mit euren Lebensgeschichten und so. Da muss man auch zum Teil auch ein bisschen aufpassen. Da wird dann ein Geschäft gemacht zum Teil. Da kann man ganz viel Geld liegen. Also, die Verträge 3-mal lesen. Es gibt auch Verlage, das weiss man, wo Mischformen anbieten, die sich sagen, ja gut, wenn ihr euch beteiligt an den Druckkosten, dann können wir es vielleicht wagen oder fangen eine erste Auflage. Also, da gibt es ganz verschiedene Modelle, zum Teil auch versteckte Modelle, wo man nach außen nicht recht weiss, wer hat jetzt da was gezahlt. Einfach aufpassen.
Überall, wenn es um Geld geht, dann sind auch noch ein paar Fallen natürlich versteckt.
Ja, und ich komme also viele Mails von Leuten, die extrem enttäuscht sind, die also in einem Zuschussverlag sind und das Gefühl haben, das verkaufe ich jetzt, aber es verkauft kein einziges Buch. Mhm. Und dann müssen sie dann noch, haben sie im Vertrag noch Klausel, dass sie die nicht verkauft worden sind, die Bücher, die sie selber schon gezahlt haben in der Produktion, müssen zurückkaufen.
Zurückkaufen, die hat man nicht einfach für sich. Oder?
Nein, das ist ganz, ganz gefährlich.
Das kann ich mir jetzt zum Beispiel bei der Lucette Achermann nicht passieren, wenn man zum 80. so ein Buch tut, schreiben, dann ist das eine Sache, die ja nur für einen ist und es geht nicht um die Veröffentlichung. Oder einfach, dass wir das auch noch gerade gestellt haben, als das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Noch vielleicht jetzt ein Blick auf unsere Mails, die wir bekommen haben im Verlauf der Sendung. Haben wir noch ein Geschichtchen, Kollegin Cornelia Büttler?
Jawohl, eine herzige Geschichte und vielleicht eine Alternative, wenn man nicht so schreiben kann. Siglinde Graf hat geschrieben, ihr Sohn lebt in Dänemark und fragt sie immer wieder, wie ist es denn bei dir früher gewesen? Hat sie immer wieder gebeten, schreib doch etwas auf. Und weil sie gefunden hat, ja, mein Leben ist ganz normal, hat sie immer gefunden, ja, aufschreiben lohnt sich nicht. Und dann hat er einfach bei einem längeren Besuch auf seinem iMac abendfüllende Videos mit ihr aufgenommen und sie hat einfach angefangen zu erzählen und erzählen und es ist wie von selber gelaufen.
Das ist die andere Variante. Ja. Und gleich auch noch einmal zum Schluss, denke ich, etwas, was mir jetzt auch ist geblieben, wo man vielleicht unterschätzt, schreiben, ein Buch schreiben, was auch immer schreiben, schreiben ist und bleibt eine Kunst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.